Wow, ist irgendwie verrückt, jetzt in die Predigt reinzustarten. Ich bin noch so voll von dem Lobpreis und von den Eindrücken. Ich habe mir einen Übergang gelegt, aber der funktioniert jetzt irgendwie nicht. Ich würde gerne, wie zu Beginn von jeder Predigt, wir machen das immer so hier in der Gemeinde für unsere Gäste, auch Nora, dass du Bescheid weißt, wir kontrollieren am Anfang von jeder Predigt die Anwesenheit, ob jeder da ist. Genau, Gesetzlichkeit ist uns wichtig. Deswegen würde ich jetzt auch das gerne machen. Macht es wie sonst auch. Ich sage, lese einfach die Namen vor und hakt dann hier ab. Und wenn euer Name fällt, dann könnt ihr einmal Ja sagen oder anwesend, so dass ich es hier vorne hören kann. Okay, fang an mit Bendix Bringmann. Felix Andi Michael Lothar Schmidt. Genau. Rami Saki. Nicht da, okay. Schon mal nicht so gut. Okay. Nora Metzger. Ich wählte das mal als Ja. Okay, also die meisten sind auf jeden Fall da. Das ist schon mal gut. Dann kann ich ja jetzt starten. Keine Sorge, ich löse das später noch auf. Es ist 2026, der zweite Sonntag. Die berühmten Neujahrsvorsätze machen vielleicht auch für uns nicht Halt. Und ich habe total aufs Herz gelegt bekommen, darüber zu predigen, in allen Neujahrsvorsätzen in unserem vollen Leben eines der wichtigsten Dinge nicht aus den Augen zu verlieren. Und zwar das Wichtigste ist, dass wir mit Gott selbst in einer Beziehung leben, an seine gute Nachricht glauben, ihn an erste Stelle zu setzen und in diesem Glauben auch zu bleiben. Also bei allen Dingen, die du dir vorgenommen hast für dein neues Jahr, Gott möchte, dass wir im Glauben bleiben. In dem Glauben, den er uns geschenkt hat an ihn, an diese gute Nachricht, da sollen wir drin bleiben. Und ich habe dazu die Predigt in zwei Teile unterteilt. Teil A der Predigt ist, im Glauben bleiben. Und Teil B der Predigt ist, in Gemeinschaft bleiben. Auf Farsi, dar iman paydar bemanit, dar mosharekat vargi bemanit. Amen. Danke euch. Ja. Wir haben heute leider keine Übersetzung spontan. Ja. Aber vielleicht könnt ihr euch so ein bisschen zusammensetzen, ihr Farsi-sprechenden Geschwister. Und die Hauptteile der Predigt habe ich ja schon mal auf Farsi übersetzt. Also den Inhalt kann jeder verstehen. So. Erster Text, Kolosser 1, Vers 21 bis 23a. Auch ihr standet ihm einst fremd und feindlich gegenüber. Denn euer Sinn trieb euch zu bösen Taten. Jetzt aber hat er euch durch den Tod seines sterblichen Leibes versöhnt, um euch heilig, untadelig und schuldlos vor sich hintreten zu lassen. Doch müsst ihr im Glauben bleiben, fest und in ihm verwurzelt. Und ihr dürft euch nicht von der Hoffnung des Evangeliums, das ihr gehört habt, abbringen lassen. Amen. Lese aus der Einheitsübersetzung, der revidierten Einheitsübersetzung. Genau. Also wir sehen in dem Text den Zustand, den wir Menschen hatten, bevor wir an Jesus geglaubt haben. Wir waren Fremde Gottes, geistlich tot. Wir standen ihm feindlich gegenüber und haben auch in bösen Taten gehandelt. Und dann als zweites hat Gott selbst uns durch den Tod seines sterblichen Leibes versöhnt. Das ist der zweite Schritt. Gott hat das getan. Jesus hat das getan. Es ist nicht einfach, dass Gott gesagt hat, schwamm drüber über eure Sünde, sondern er ist Mensch geworden und ist am Kreuz für unsere Sünde gestorben. Und es hat das Ziel, dass wir heilig und untadelig vor ihm sein können. Wir können Gemeinschaft mit ihm haben. Er hat alles weggenommen. Und jetzt gipfelt das aber in Vers 23, doch ihr müsst im Glauben bleiben. Fest und in ihm verwurzelt. Daran wollte ich heute Morgen erinnern. Zu Beginn von 2026. Lasst uns im Glauben bleiben, nachdem Jesus das alles für uns getan hat. Und wir dürfen uns nicht von der Hoffnung des Evangeliums, das wir gehört haben, abbringen lassen. Ich weiß nicht, ob du heute Morgen Hoffnung brauchst. Aber lass mich dich erinnern, die größte Hoffnung, die wir haben, ist das Evangelium selbst. Gott selbst stirbt für uns am Kreuz, um uns neues Leben zu schenken, um uns zu vergeben. Wenn das nicht die beste Nachricht ist, wenn das nicht eine Hoffnung ist, dann weiß ich nicht, was Hoffnung ist. Wir haben ewiges Leben. Halleluja. Genau. Vielleicht fragen sich viele, und ich bin ja auch im Gespräch mit einigen von uns, so, was ist denn Gottes Wille für mein Leben? Was ist denn Gottes Wille für 2026? Was sollen meine Prioritäten sein für dieses Jahr? Und oft führt das auch so ein bisschen dazu, dass wir im Kopf gestresst sind. Oh, soll ich jetzt das, soll ich das? Hat Gott das gesagt? Soll ich jetzt lieber diesen Job kündigen und den Job annehmen? Soll ich vielleicht umziehen? Ganz ehrlich, Alltag ist einfach kompliziert. Viele Fragen sind in unserem Kopf und wir wollen ja Jesus nachfolgen. Das heißt, wir wollen ja auch seine Stimme hören. Nur manchmal verwirrt uns das sogar noch mehr. Und ich hatte ganz stark den Eindruck, dass Gott zu uns heute spricht, verliere nicht aus den Augen, dass du einfach im Glauben bleiben sollst. Die wichtigste Sache in unserem Leben, die ist schon mal safe. Die wichtigste Sache im Willen Gottes für unser Leben ist schon mal safe. Jesus will, Gott will, dass wir an sein Evangelium glauben und dass wir auch in diesem Glauben bleiben. Und wenn das schon mal safe ist, dann kommt schon mal ziemlich viel Frieden rein, weil dann haben wir ein gutes Fundament. Und ich hatte auch noch den Eindruck, dass Gott zu manchen von uns sagt heute, nicht für alle, aber für manche, also vielleicht ist dein Leben gerade sehr verwirrt und du bist immer am Hören, okay, sagt Gott jetzt das, sagt Gott jetzt das, sagt Gott jetzt das. Ich hatte den Eindruck, dass Gott zu dir spricht, ich will dir Frieden geben. Ich bin nicht ein Gott der Unordnung, sondern ein Gott des Friedens. Die Stelle kommt eigentlich aus einem anderen Kontext, wie man Geistesgaben in der Gemeinde hat, aber ich glaube, Gott will das heute ausweiten auf dich und sagt, hey, ich bin nicht der Gott, der mehr Unordnung in dein Leben bringen will. Ich will Dinge ordnen in deinem Leben. Und ich will vor allem als erstes Fundament legen, dass du im Glauben an mich bleibst, in der Beziehung mit mir bleibst. Ein zweiter Text. Hebräer 10, Vers 19 bis 25. So haben wir die Zuversicht, Brüder und Schwestern, durch das Blut Jesu in das Heiligtum einzutreten. Er hat uns den neuen und lebendigen Weg erschlossen, durch den Vorhang hindurch, das heißt durch sein Fleisch. Und da wir einen Hohepriester haben, der über das Haus Gottes gestellt ist, lasst uns mit aufrichtigem Herzen und in voller Gewissheit des Glaubens hinzutreten. Die Herzen durch Besprengung gereinigt vom schlechten Gewissen und den Leib gewaschen mit reinem Wasser. Lasst uns an dem unwandelbaren Bekenntnis der Hoffnung festhalten, denn er, der die Verheißung gegeben hat, ist treu. Ein paar Gedanken zu dem Text. Der Text schlägt in die gleiche Kerbe wie der Kolosser-Text, den wir gelesen haben. Es ist der gleiche Gedanke. Am Anfang steht, dass Gott selbst es möglich gemacht hat, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben können. Wie hat er das gemacht? Durch sein Blut, durch seinen Leib, am Kreuz. Und jetzt können wir zu ihm kommen. Egal, was wir getan haben, wir können mit einem aufrichtigen Herzen zu ihm kommen. Und in Gewissheit des Glaubens. Und wir müssen nicht mehr, nachdem wir gesündigt haben, ein schlechtes Gewissen haben und sagen, heute kann ich nicht zu Gott kommen. Nein, sondern es ist wirklich wahr, dass unsere Sünde uns nicht mehr von Gott trennt, wenn wir sie ihm bekennen. Unsere Herzen können frei sein von schlechtem Gewissen. Und dann, Vers 23, jetzt lasst uns daran festhalten. Lasst uns im Glauben bleiben. Denn er, der die Verheißung gegeben hat, ist treu. Amen. Gott selbst ist treu. Und auch hier wieder, wir sehen diesen Ablauf. Jesus schenkt Erlösung und die Aufforderung, im Glauben zu bleiben. Teil A der Predigt war, lasst uns im Glauben bleiben. Lasst uns das nicht vergessen. Und wer A sagt, muss bekanntlich auch B sagen. Genau. Oder, wie man es auf Farsi sagen würde, Shurukardi, Bayat Tamameshkoni. Es ist nicht eine exakte Übersetzung, es ist der beste Vergleich, den ich gefunden habe. Ja? Wer A sagt, muss auch B sagen. Also wer A sagt, wer sagt, ich will im Glauben an Jesus Christus bleiben, ich will diesen Opfertod am Kreuz annehmen, das ist die Grundlage für mein Leben. Wer das sagt, der muss auch B sagen. Und wir lesen den Text weiter in Hebräer 10, Vers 24 und 25. Lasst uns aufeinander achten und uns zu Liebe und zu guten Taten anspornen. Lasst uns nicht unseren Zusammenkünften fernbleiben, wie es einigen zur Gewohnheit geworden ist, sondern ermuntert einander und das umso mehr, als ihr seht, dass der Tag naht. Also wer A sagt, wer sagt, ich nehme diese Vergebung von Jesus an und ich will im Glauben bleiben, der sollte auch B sagen, weil dieser Text, dieser Hebräerbrief, denkt das sich zusammen. Genau. Aufeinander achten und einfach zusammenkommen. Vers 25, lass uns nicht fernbleiben, lass uns kommen. Lass uns zusammenkommen. Wer A sagt, muss auch B sagen. Und diese Hebräerstelle zeigt das. Auf A aufgebaut, auf dem Fundament, das Jesus uns vergeben hat, sagt er jetzt, wenn ihr im Glauben bleiben wollt, kommt zusammen. Lasst uns Gemeinschaft haben. Das ist die Kernaussage von allem, was ich heute predige. Vielleicht sagen manche Menschen bewusst A. Sie sagen bewusst, ich will mit Jesus leben und im Glauben bleiben. Aber B, ja, sagen sie manchmal, ach nee, ich lebe meinen Glauben einfach alleine. Dann würde ich dir heute sagen, das funktioniert so nicht. Das Design, was Gott sich ausgedacht hat, ist Gemeinschaft. Das ist ein Design Gottes. Ja, ich glaube, es ist eigentlich oft eher so, dass es bei uns unbewusst passiert, dass wir einfach sagen, ich will vielleicht mit Jesus leben, aber Gemeinde, okay, das ist so eine Option. Also christliche Gemeinschaft ist so eine Option unter vielen. Und da würde ich wirklich sagen, das ist nicht ganz das Design Gottes. Das Design Gottes ist besser. Das Design Gottes ist Gemeinschaft. Was ich immer so besonders finde, je mehr ich mich auch mit der Dreieinigkeit beschäftige, auch in meinem Theologiestudium, desto mehr verstehe ich, wie viel von unserem ganzen Leben gegründet ist in der Dreieinigkeit. So zum Beispiel auch Gemeinschaft. Gemeinschaft hat ihren Ursprung in Gott selbst, in seinem Wesen. Ich habe ein Buch jetzt gelesen und also von William Lane Craig, das ist ein amerikanischer Apologet, und er sagt, er beschreibt wirklich diese Gemeinschaft, die Gott schon von Ewigkeit her hat. Wie Verliebte, die sich in die Augen schauen, in dem Moment, in dem einfach alles stimmt, in dem man wirklich an dem Blick sehen kann, wie viel Liebe von dem anderen zu dem einen und vom einen zu dem anderen da ist. Und er sagt, okay, es ist nicht ganz perfekt, weil bei Menschen sind es bei zwei, aber bei Gott sind es dann drei Personen, ein Gott, drei Personen. Aber diese unendliche Liebe hat Gott in Gemeinschaft schon seit Ewigkeiten. Und jetzt, nachdem er uns erkauft hat durch sein Blut, nachdem er uns unsere Sünden vergeben hat, sagt er, ich will dich mit hineinnehmen in diese Gemeinschaft. Nicht, dass Gott uns bräuchte. Er ist ja nicht alleine. Er hat ja schon Gemeinschaft in sich. Aber er sagt, ich liebe dich so sehr, Mensch, dass du zu mir reinkommen kannst in diese Gemeinschaft. Ich nehme dich mit rein. Wir sind nach seinem Bild geschaffen und wir sind auf Gemeinschaft geschaffen. Das erkennen ja auch viele Nichtchristen. Ich habe schon auch viele Leute sagen hören, ja, der Mensch ist ein Gemeinschaftstier oder Gemeinschaftswesen. Dafür habe ich jetzt keine falsche Übersetzung, aber viele Menschen wissen das ja. Aber wir als Christen wissen, dass die Begründung für unsere Gemeinschaftssuche Gott selbst ist, sein Wesen und sein Design für unser Leben. Ich glaube, wer A sagt, muss B sagen. Ich glaube, wenn wir im Glauben bleiben wollen, dann brauchen wir Gemeinschaft. Und ich glaube, es braucht eine Gemeindeleitung, die das klar predigt und eine Gemeinde, die danach lebt. Auch da gehören A und B zusammen. Weil ich glaube, wenn wir das nicht predigen und nicht danach leben, dann kann eine ganze Gemeinde in eine Schieflage reinkommen. Zum Beispiel kann es eine Schieflage geben, wenn wir A nicht predigen. Also wenn wir sagen, wir wollen B, aber wir wollen nicht A. Wir wollen Gemeinschaft haben, aber wir wollen nicht die Grundlage im Glauben an Jesu Opfertod zu bleiben. Und ich habe vor einigen Jahren, ungefähr 5-6 Jahren, mal ein Gespräch geführt mit einer Person aus Mittelhessen, die dort Teil von einer Kirche ist. Und die Kirche verliert viele Mitglieder. Das werden immer weniger. Und sein Ziel ist es jetzt, B zu sagen. Sein Ziel ist es zu sagen, ich will Gemeinschaft, ich will viele Menschen. Was ja an sich auch gut ist. Aber was er macht ist, er sagt dann nicht mehr A. Denn er sagt, damit Menschen in die Kirche kommen, damit wir Gemeinschaft haben, feiern wir jetzt einfach in der Kirche ein Halloween-Fest. Weil dann kommen die Menschen. Das ist enorm dumm. Also wir holen die Dunkelheit in die Kirche, um Menschen zu erreichen und um Gemeinschaft zu haben. Wir sagen B, aber ignorieren A. Wir sagen, wir wollen Gemeinschaft haben, aber wir wollen nicht in dem Glauben bleiben. Seht ihr, was ich meine? Es gibt noch andere Beispiele, was Kirchen machen, um Menschen zu erreichen. Das will ich jetzt gar nicht zitieren. Das sind echt keine schönen Sachen. Genau. Aber auf der anderen Seite kann es auch sein, dass wir zwar A wollen, also dass wir im Glauben bleiben wollen, aber gar nicht verstehen, wie wichtig Gemeinschaft ist. Und ich glaube, wenn wir A wollen, wenn wir gemein im Glauben bleiben wollen, ich muss mich kurz sammeln. Was wollte ich sagen? Ich glaube, wenn wir einfach nur Programme, also wenn unser Ziel ist, es einfach nur Menschen zu erreichen, dann ist erstens natürlich die Gefahr, dass wir nicht mehr im Glauben bleiben. Und ich sehe auch ganz praktisch die Gefahr, wenn wir B nicht predigen, wenn wir nicht sagen, es ist wirklich wichtig, Gemeinschaft zu haben, es ist das Design Gottes, es ist Gottes Wesen selbst, es ist was Gutes, was Positives, dann kann das entstehen in unserer heutigen unverbindlichen Zeit, dass in der Gemeinde vielleicht 4 oder 5 Mitarbeiter sind, die richtig engagiert sind, die richtig viel machen und rödeln. Und dass aber sonst einige Menschen nicht regelmäßig kommen wollen oder nicht regelmäßig Gemeinschaft haben wollen. Und dann probieren diese 4 bis 5 Mitarbeiter, einfach eine Zahl, sind vielleicht mehr, weniger, keine Ahnung, von Gemeinde zu Gemeinde unterschiedlich, die versuchen dann, die Programme so zu gestalten, dass die Leute kommen wollen. Also die 4 bis 5, ich sag jetzt einfach diese Zahl, ne? Ich rede auch nicht von unserer Gemeinde primär, ich rede von, das ist eine Gefahr für alle Gemeinden. Dass dann die, die wirklich kommen wollen, sich so verausgaben und so Gas geben und sagen, okay, wir müssen noch mehr Feedbackgespräche führen, das muss alles noch besser sein, die Abläufe müssen noch getimter sein, damit dann Leute kommen. Und das Verhältnis von Vorbereitung auf irgendwelche Gemeindeveranstaltungen und dem eigentlichen geistlichen Leben, wodurch es nach A geht, das wird unter diesen Voraussetzungen sehr gering sein. Also wenn viel organisieren, viel Lobpreis planen, Dinge absprechen und so, aber dann tatsächlich wird es nur eine sehr kurze Zeit sein. Versteht ihr ein bisschen, was ich meine? Ich habe es etwas wirr jetzt rübergebracht, aber A und B gehört zusammen. Wir müssen das eine und das andere gleichzeitig machen, sonst kommt die Gemeinde in eine Schieflage. Und unser eigenes Leben auch. Sagst du A? Sagst du, ja, ich will im Glauben bleiben an Jesus, ich will Jesus annehmen. Wenn du das noch nicht gemacht hast, herzliche Einladung, nach dem Gottesdienst nach vorne zu kommen. Wir würden nichts lieber tun, als gemeinsam zu beten für dich. Komm gerne auf mich zu, auf Juliane zu, auf Bendix zu, auf das Team zu, was ihr betet. Und sag, ja, Jesus, ich will an dich glauben, ich will dir nachfolgen. Sagst du B, wo ist deine lokale Ortsgemeinde auf deiner Prioritätenliste für 2026? Weil ich glaube, es wird nicht zufällig passieren, dass wir dieses Jahr auf einmal ganz regelmäßig christliche Gemeinschaft haben. Ups, oh, aber ich war jetzt schon wieder 8-mal in der Kirche. Das, glaube ich, passiert nicht zufällig. Unser Alltag ist einfach voll und ich verstehe das, ich kenne das ja auch. Ich habe noch einige Gedanken zu B, zu dem zweiten Punkt. Ich glaube, es geht wirklich um was. Also wir als Gemeinde sind ja der Leib Christi. Jesu Leib ist ja nicht mehr auf der Erde, weil er in den Himmel aufgefahren ist, aber wir sind sein Leib. Und wir haben so viele Verheißungen, so viel Segen, der darauf liegt, wenn wir zusammenkommen. Wenn zwei oder drei in meinem Namen zusammenkommen und beten, dann bin ich mitten unter ihnen. Heißt das, dass Gott nicht mitten unter uns ist, wenn wir alleine beten? Nein, natürlich nicht. Gott ist bei uns alle Tage bis ans Ende der Welt. Aber es liegt ein besonderer Segen darauf, wenn wir zusammen beten, in Gemeinschaft beten. Wie sollen wir uns gegenseitig ergänzen ohne Gemeinschaft? Wir können uns ergänzen in Gemeinschaft. Wie viele tolle Gespräche ich alleine heute an diesem Morgen vor dem Gottesdienst hatte, mit Menschen, die ich sonst nie getroffen habe. Das ist alles, was Gott schafft in seinem Design für Gemeinde. Wie wir gegenseitig uns ermutigen durch die prophetischen Eindrücke. Das ist so stark. Also ich glaube, es braucht einfach unbedingt diese Gemeinschaft. Das ist so, so wichtig. Ich glaube, die Alltagssorgen und die Ablenkung und volle Terminkalender, die uns abhalten von christlicher Gemeinschaft, ich glaube, die sind geistlich nicht neutral. So ein Kalender, der wirkt vielleicht erstmal so unschuldig. Aber wenn er gefüllt ist mit lauter Sachen, die dich abhalten davon, Gemeinschaft zu haben, was Gottes Design für dein Leben ist, ja, ich glaube nicht, dass es geistlich einen neutralen Bereich gibt. Ich glaube, dass auch der Feind ganz bewusst versucht, Christen von Gemeinschaft abzuhalten, weil er vielleicht sogar besser als wir weiß, welcher Segen auf Gemeinschaft liegt. Ja. Ein weiterer Gedanke. Wenn Jesus unser Vorbild ist, unser Hohepriester, auch wie wir es in Hebräer 10 gelesen haben, dann ist er wirklich das Vorbild in allem. Und er ist auch, als er auf dieser Erde war, er war ganz Mensch. Und er war im Haus seines Vaters. Am Anfang, als er 12 Jahre war und er seine Familie ihn sucht, und er sagt, ihr wusstet ihr nicht, dass ich im Haus meines Vaters sein muss. Jesus selbst wusste, ich muss bei Gott sein, in Gemeinschaft mit ihm und mit anderen. Er war ja dort und hat geredet mit den Lehrern und so weiter. Also Jesus wusste, er braucht die Nähe zu Gott und die findet er in Gemeinschaft. Jesus war am Sabbat in der Synagoge. Also Jesus selbst wusste, wie wichtig das ist. Genau. Vielleicht noch potenzielle Missverständnisse zu B. Ist das, was ich predige, Gesetzlichkeit? Nein. Das, was ich zu Beginn dieses Gottesdienstes gemacht habe, war ein Witz. Niemand, ich kann dir das wirklich versprechen, ich kenne die Gemeinde so seit 3 bis 4 Jahren und hier ist wirklich niemand, der eine Strichliste machen wird, wer in diesem Gottesdienst anwesend ist oder wer im Hauskreis anwesend ist. Das kann ich dir wirklich versprechen. Nein, es ist keine Gesetzlichkeit. Es ist einfach Glaube, zu vertrauen. Wenn er sagt, wir brauchen Gemeinschaft, das einfach auch zu tun und ihm dazu vertrauen. Ist es Sünde, mal nicht in die Gemeinde zu kommen und nicht in den Hausgeist zu kommen? Nein, natürlich nicht. Manche Lebenssituationen erfordern, dass man Pausen macht. Es braucht den Sabbat, es braucht gute Kommunikation, es braucht gesunde Grenzen. Ich predige das nicht, um Druck oder Angst zu machen, sondern um zu Gemeinschaft zu ermutigen und Werbung zu machen. Wenn der Heilige Geist spricht, dann ist das immer was Ermutigendes. Prophetische Rede ist immer aufbauend. Es ist nichts, was Druck oder Angst macht. Ist es jetzt Leistungsdruck, dass wir in die Gemeinde immer kommen müssen? Müssen wir performen in der Gemeinde? Nein, überhaupt nicht. Das ist vielleicht in der Welt so, wenn wir zusammenkommen für ein Business-Meeting. Da müssen wir performen. Wenn wir irgendeinen wichtigen Termin beim Amt haben, dann müssen wir uns konzentrieren. Aber wenn wir in Gemeinde zusammenkommen, geht es nicht um Performance, sondern es geht um Gemeinschaft. Es geht nicht darum, dass wir unser Bestes geben, es geht erstmal darum, dass wir da sind. Gemeinschaft ist nicht Leistungsdruck. Und wenn wir erstmal da sind, dann glaube ich, macht der Heilige Geist den Rest. Und das sehen wir im letzten Bibeltext, in 1. Korinther 14, Vers 26. Was aber soll geschehen, Brüder und Schwestern? Wenn ihr zusammenkommt, trägt jeder etwas bei. Einer einen Psalm, ein anderer eine Lehre, der dritte eine Offenbarung, einer redet in Zungen und ein anderer übersetzt es. Alles geschehe so, dass es aufbaut. Ich finde es interessant, was da nicht steht. Da steht nicht, wenn ihr zusammenkommt, sollen 2 Personen, die unter großem Aufwand alles vorbereitet haben, möglichst perfekt performen. Alle anderen sind passive Teilnehmer, die vielleicht im Nachhinein noch die Performance von den 2 wichtigen Personen bewerten. Spontane Ermutigungen sind nicht erlaubt. Plant alles, behaltet das Gute. Wehe, die Predigt geht 3 Minuten länger als in der Church-Tools-Tabelle vorgeplant. So, ich glaube, wir müssen wirklich wegkommen von dem Gedanken, dass christliche Gemeinschaft Performance ist. Es geht erstmal darum, einfach zusammenzukommen. Und dann, wenn wir zusammenkommen, dann können wir uns ermutigen gegenseitig. Und oft sind die besten Treffen, die ich hatte, wo mein Glaube gestärkt wurde, wo gute Themen angesprochen wurden, die Treffen, wo fast am wenigsten vorbereitet wurde. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal erlebt habt. Ich sage das als jemand, der hier selbst Gottesdienst leitet und predigt. Ne? Ich sage nicht, dass Vorbereitung schlecht ist, aber ich finde das einfach interessant. Gemeinschaft bedeutet nicht Performance, sondern einfach da sein. Und dann macht der Heilige Geist den Rest. Und wir dürfen ihm das zutrauen. Die Predigt ist noch nicht fertig, aber ich werde eh nicht fertig sein. Deswegen höre ich einfach auf an der Stelle. Ich fasse nochmal zusammen, was meine Anliegen waren heute. Ich glaube, Gottes primärer Plan mit unserem Leben ist, dass wir im Glauben an ihn bleiben, dass wir daran festhalten, an seinem Evangelium. Er wurde Mensch und stirbt für Sünder. Schenkt uns Vergebung, schenkt uns neues Leben, schenkt uns seinen Heiligen Geist, ewiges Leben. Und deswegen will er, dass wir in Gemeinschaft bleiben, weil das gemeinsam am besten geht. Ich glaube, wenn wir dieses biblische Prinzip nicht umsetzen, dann gerät unser Glaubensleben und die Gemeinde in eine Schieflage. Lass uns diese geniale Idee Gottes der Gemeinschaft feiern und in diesem Jahr und darüber hinaus auch danach leben. Amen. Amen. Amen.